Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören Gottes Wort für den heutigen Sonntag aus dem zweiten Brief des Apostels Petrus, aus Kapitel 1, die Verse 16 bis 21. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis. Durch eine Stimme zu ihm kam von der großen Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Auftrag Gottes geredet. Jesus Christus, das ist dein Wort für uns an diesem Morgen. Wir bitten dich, gib uns jetzt dein Herz für dein Wort und dein Wort für unser Herz. Amen. Große Kirchen haben viele Eingänge. Wer etwa in St. Sebald in Nürnberg, wer diese Kirche betreten will oder den Kölner Dom, der kann das durch zahlreiche Türen tun. Da gibt es breite Portale und schmale Seiteneingänge, enge Pforten und auch ausgesprochene Hintertüren. Ganz gleich aber, ob man durch den monumentalen Haupteingang schreitet oder durch eine schmale Seitentür eintritt, man befindet sich immer im gleichen Innenraum. Ganz ähnlich verhält es sich mit der Bibel. Es ist ein Dom mit vielen Zugängen. Auch hier gibt es stattliche Portale, durch die man in das Innere der Schrift eintreten kann. Die Psalmen oder die Propheten, die alttestamentlichen Geschichtsbücher oder die Evangelien, den Römerbrief des Apostels Paulus. Und dann ist da eine Anzahl von Eingängen, die gleichen eher Seiteneingängen. Sie werden eher selten genommen. Und doch eröffnen solche Seitentüren interessante Perspektiven, Durchblicke auf Details des Innenraums, die jemand, der durch den Haupteingang eintritt, nicht so leicht wahrnimmt. Wenn wir heute am letzten Sonntag nach Epiphanias durch einen Text aus dem zweiten Petrusbrief in den Raum der Bibel eintreten und Gott begegnen, so benutzen wir einen der weniger bekannten Nebentüren. In der Predigtordnung unserer Kirche gibt es nur zwei Texte aus dem zweiten Petrusbrief. Dabei spielt der zweite Petrusbrief, spiegelt dieser Brief eine Situation der Christen, der unserer heutigen ganz nahe kommt. Er stammt aus einer Zeit, in der heftig an den Grundlagen des Glaubens und der Hoffnung der Christen gerüttelt wurde. Irrlehrer und falsche Propheten traten auf, verunsicherten die Christen in ihrem Glauben und Hoffen. Sie verwirrten die Gläubigen in ethischen Fragen. Und so kam so mancher Christ ins Zweifeln, ob Jesus wirklich wiederkommen würde, und richtete sein Leben ohne Gottes Wort ein, ohne Gottes Verheißungen, ohne Gottes Ordnungen. Liest man die drei Kapitel des zweiten Petrusbriefs an einem Stück, könnte man fast meinen, dieser Brief des Apostels wäre für unsere Tage geschrieben. Auch wir sind heute, so glaube ich, an denselben Stellen herausgefordert. Alte Glaubenswahrheiten werden mehr und mehr in Frage gestellt. Umso wichtiger ist es, auf das zu hören, was Petrus uns in unserem Predigttext schreibt. Er erinnert uns an die Grundlagen unseres christlichen Glaubens, an die Ziele unseres Hoffens. Drei Pfeiler entdecken wir, auf denen die Kirche Jesu Christi steht und auch auf denen unser Glaube stehen kann. Auf diesem Grund will Petrus uns heute neu festmachen. Der erste Pfeiler, das Zeugnis der Apostel. Dieser Tage, da veröffentlicht ja ein Bochumer Theologe, Günter Thomas, ein Buch. Und in diesem Buch, da analysiert er das Christentum der Gegenwart. Er kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass unter heutigen Christen, unter heutigen Theologen und Kirchenvertretern im Westen die Ansicht vorherrscht, was auch immer Gott ist. Er ist kein lebendiger Akteur. Hier sieht er den Grund für die Krise der Kirche bei uns im Westen. Über Gott wird weiterhin viel geredet und nachgedacht. Über ihn wird geschrieben und gepredigt. Aber kaum einer rechnet damit, dass Gott auch wirklich handelt, dass er eingreift in die Geschichte. Er kann es nicht, denn er ist ja bloß ein Gedanke, Ergebnis menschlicher Überlegungen und Reflexionskraft. Er motiviert Menschen, dieses Gottesbild bringt Menschen in Bewegung, aber das war es dann auch. In unserem Predigttext, da nennt der Apostel Petrus solche Gedankenspiele über Gott ausgeklügelte Fabeln. Solche religiösen Gedankenspiele gab es zu allen Zeiten. Menschen dachten zu allen Zeiten über das Leben und über irgendwelche Götter nach. Sie projizierten ihre Erwartungen und ihre Hoffnungen auf Götter. So kursierten in den Tagen des Apostels Petrus unzählige Sagen und Geschichten von den Göttern auf dem Olymp, ihrem bunten Treiben hier auf der Erde. Von diesen Göttergeschichten grenzt der Apostel Petrus den christlichen Glauben deutlich ab. Der christliche Glaube, er basiert auf keiner Sage oder Legende. Am Anfang des christlichen Glaubens, da steht nicht der Mensch, der denkt, sondern Gott, der handelt. Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Das, was die griechischen Fabeln und römischen Göttergeschichten berichteten, das vollzog sich in einer grauen, mythischen Vorzeit. Keiner hat es miterlebt. Keiner konnte darum das Überlieferte überprüfen. Dagegen ereignete sich das, was im Zentrum des christlichen Glaubens steht, vor den Augen von Zeugen, die noch lebten. Ich war dabei, schreibt Petrus. Als Gott Jesus verherrlichte und zeigte, wer Jesus ist, da stand ich daneben, hörte, wie er sagte, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Am Anfang des Glaubens an Jesus, da stehen Augenzeugen, Männer und Frauen, die Jesus persönlich begegnet sind. Alte und Junge, die mit Jesus unterwegs waren, die hörten, was er sagte, die sahen, was er tat. Dabei standen, als er starb. Ihnen begegnete Jesus nach seiner Auferstehung. An ihnen handelte Jesus persönlich. Die Jünger sahen es mit eigenen Augen, hörten es mit ihren Ohren. Und darum konnten sie später davon berichten, was sie mit Jesus erlebt hatten. Dabei waren sie nicht unkritisch all gegenüber dem. Es ist ja nicht so, als ob die Jünger nie an Jesus gezweifelt hätten. niemals irritiert gewesen wären über dem, was er sagte und tat, oder auch enttäuscht oder frustriert. Die Jünger, sie waren keine Einfallspinsel. Doch Jesus hatte sie überzeugt. Er hatte sie im positiven Sinne überwältigt und begeistert. Und jetzt standen sie mit ihrer Person als Zeugen für ihn ein, bürgten für die Wahrheit über ihn. Denn mit der geschichtlichen Wahrheitsfrage wurden die Christen schon damals konfrontiert und nicht erst wir heute. Darum stellen Petrus und die anderen Apostel klar, der christliche Glaube, er gründet nicht auf irgendwelchen Fabeln, sondern auf geschichtlichen Tatsachen. Mit ihnen steht und fällt unsere Versöhnung mit Gott, unsere Hoffnung, dass es mit unserem Leben gut wird, weil Jesus wiederkommt, wir für immer bei ihm sein werden. Mythen und Fabeln, die tragen nicht. Mit ihnen kann man vielleicht leben, aber keinesfalls sterben oder Frieden mit Gott finden. Die Berichte der Augenzeugen, unser Neues Testament, sie halten kritischen Rückfragen stand. Was wir von Jesus wissen, ist häufig vielfach besser bezeugt als von jeder anderen Person der Antike, an der keiner zweifelt. Das Jesus-Zeugnis, es hält kritischer Überprüfung stand. Es sei denn, man schließt von vornherein aus, dass Gott ein Akteur ist und handelt, in die Geschichte eingreift. Hier liegt der Grund für die Krise der Kirche im Westen. Der lebendige Gott wird zur menschlichen Idee verkehrt und das Neue Testament zum Buch voller Mythen und menschlicher Gedanken und Überlegungen von Gott. Das Zeugnis der Apostel, verlässlicher Pfeiler der Wahrheit des christlichen Glaubens. Und ein zweiter Pfeiler, den Petrus anführt, das Licht der Propheten. Das Licht der Propheten. Und wir haben desto fester das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, dass da scheint an einem dunklen Ort. Unsere Bibel, sie beginnt nicht mit dem Neuen Testament, sondern mit dem Alten Testament. All die Jesus-Ereignisse, die geschahen nicht im luftleeren Raum. Sie spielten nicht im geschichtlichen oder kulturellen Niemandsland. Nein, sie haben eine Vorgeschichte. Sie waren angekündigt. Wir verstehen all die Ereignisse um Jesus nur, wenn wir diese Vorgeschichte kennen. Was die Zeugen der frühen Christenheit von Jesus erzählen, war von den Propheten seit langem angekündigt. Jesu Kommen, seine Geburt, sein Wirken, seine Knechtsgestalt, sein Leiden und sein Tod, ja auch seine Auferstehung. All das finden wir in den Schriften des Alten Testaments schon angedeutet. Wie bei einer Gegenlichtaufnahme treten im Zusammenspiel der vielen alttestamentlichen Texte die äußeren Konturen hervor, ohne dass wir die Einzelheiten schon bis ins letzte Detail erkennen könnten. So fragt Jesus die Emmausjünger auch nach seiner Auferstehung: Warum fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Die Männer, die uns im Alten Testament begegnen, sie waren keine Spekulanten oder Phantasten, sie waren auch keine Wahrsager, aber sie sagten die Wahrheit über den, der kommt. Sie sprechen davon, was durch ihn und mit ihm geschehen wird. Sie helfen zu verstehen, was Jesus lehrte und tat und warum er abgelehnt und getötet wurde. An dieser Stelle, da müssen wir uns ganz neu klar machen, dass Petrus und die ersten Gemeinden noch kein Neues Testament hatten. Die Grundlage ihres Glaubens bildeten die persönlichen Berichte der Augenzeugen und das Alte Testament. wo es in den Gemeinden offene Fragen zu Jesus gab, wann immer Unklarheit herrschte, wie ein Leben mit ihm aussah, oder Diskussionen über geistliche Themen. Und solche Diskussionen gab es, wie die Briefe zeigen, zahlreiche. Da wurde das Alte Testament zu Rate gezogen und geforscht, was stand denn dort geschrieben. Was im Alten Testament prophetisch angekündigt wurde, hat den Weg beleuchtet, auf dem Jesus kam, hat seinem Tod und seinem Leiden den Sinn gegeben. Die alttestamentlichen Texte, sie helfen uns aber auch richtig zu verstehen, was Jesus sagte. Sie haben die Kultur geprägt, in der Jesus lebte, die Sprache, die er gesprochen hat. Was er sagte und meinte, das verstehen wir in seiner ganzen Tiefe nur, wenn wir es auf dem Hintergrund des Alten Testaments hören. Begriffe wie Seele, Wahrheit oder Gerechtigkeit hatten damals eine andere Bedeutung als für uns heute. Wollen wir Jesus recht verstehen, müssen wir das Alte Testament kennen und lesen. Umgekehrt können wir aber auch nicht auf die Jesus-Überlieferung der Apostel, unser Neues Testament, verzichten, wenn wir fragen, was uns die Schriften des Alten Testaments heute zu sagen haben. Als Christen lesen wir sie von Jesus her. Das gilt besonders für die prophetischen Texte, die noch nicht in Erfüllung gegangen sind. Wir können sie nicht lesen oder hören, als ob Jesus nicht gelebt hätte, als ob wir das Neue Testament nicht hätten. Altes und Neues Testament, sie sind aufeinander bezogen und bezeugen gemeinsam die Wahrheit. Sie sind gemeinsam Gottes Wort. Ein aktuelles Beispiel für das Zusammenspiel von Alten und Neuen Testament ist für mich die gegenwärtige Debatte um den Bau eines dritten Tempels in Jerusalem. Ich weiß nicht, ob Ihnen in letzter Zeit auch immer wieder Artikel begegnet sind, gerade auch in christlichen Medien, die berichten, dass jüdische Kreise in Israel sich darauf vorbereiten, einen dritten Tempel zu bauen. Sie sammeln Geld. Sie stellen bereits kultische Geräte her, die für den Opfergottesdienst notwendig sind. Und viele Christen auf der ganzen Welt sind davon hellauf begeistert. Sie verstehen entsprechende alttestamentlichen Texte als Hinweis darauf, dass ein dritter Tempel gebaut werden muss. Doch wie passt so ein dritter Tempel dazu, dass Jesus den Tempelgottesdienst und die Opferpraxis seiner Tage grundsätzlich in Frage gestellt hat? Dass er dem Tempel die Funktion eines Gebetshauses zuweist? Oder dass der Hebräerbrief bezeugt, Jesus hat sein Leben ein für alle Mal als Opfer für uns gegeben und uns eine ewige Erlösung erworben, also keine weiteren Opfer mehr nötig sind. Wenn das stimmt, was Jesus hier sagt, wenn das wahr ist, dann braucht es in der Geschichte Gottes mit dieser Welt keinen dritten Tempel. Wenn Menschen ihn bauen sollten, spielt er doch in Gottes Heilsplan keine Rolle. Das heißt dann aber auch, von Jesus her müssen wir die entsprechenden prophetischen Texte anders verstehen. Ein Beispiel, das deutlich macht, wir können das Alte Testament nicht an Jesus oder dem Neuen Testament vorbei auslegen. Genauso wenig können wir Jesus und das Neue Testament am Alten Testament vorbei richtig verstehen und auslegen. Das Licht der Propheten, es war der zweite Pfeiler, auf dem unser Glaube steht. Und Petrus nennt uns noch einen dritten, das Wirken des Heiligen Geistes. Von Rembrandt, da gibt es ein Gemälde, das den Evangelisten Matthäus zeigt. Ich hoffe, Sie können es erkennen. Es zeigt, wie der Evangelist Matthäus an seinem Evangelium arbeitet. Matthäus hat eine leere Seite vor sich, die Feder in der Hand. Doch er zögert, er hält inne. Er denkt nach, er versucht sich zu erinnern an die gemeinsame Zeit mit Jesus. Er überlegt, was die anderen Jünger über Jesus noch in Erinnerung hatten. Er formuliert, er strukturiert, er benutzt seinen Verstand, er schreibt die Sprache seiner Zeit. Er denkt in den Vorstellungen seiner Kultur, wie Menschen das immer tun. So ist unter seiner Feder schon ein Buch entstanden, das in menschlichen Worten und Bildern geschrieben ist. Aber nun hat Rembrandt im Hintergrund seines Gemäldes ganz nah am Ohr des Evangelisten einen Engel gemalt. Und dieser Engel, er raunt dem Menschen Matthäus die göttliche Botschaft zu. Rembrandt versucht mit diesem Bild darzustellen, was Petrus in unserem Text so ausdrückt. Es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Das, was uns die Bibel sagt, ihre Botschaft, sie basiert nicht auf dem Verstand von Menschen. Gott selber ist der Autor der Schrift. Es sind seine Worte, die wir in der Bibel lesen. Aber so wie Gott sich in Jesus Christus auf die Straßen dieser Welt begeben und sich Menschen ausgesetzt hat, so wie Jesus mit Missverständnissen konfrontiert wurde, so wie er sich von Menschen verspotten, verurteilen und kreuzigen ließ und am Ende doch der Sieger blieb, so ergeht es auch Gottes Wort. Gott hat es in die Krippe der menschlichen Sprache gelegt, hat es uns Menschen ausgesetzt, unsere Verehrung und Verachtung, unsere Missdeutung und Umdeutung. Darum braucht, wer die Bibel recht verstehen will, den Heiligen Geist. Das meint nicht das sorgfältiges Lesen oder allgemeine Kenntnis über das Verstehen eines Textes überflüssig wären. Entsprechende Methoden sind wichtig und hilfreich, um sich nicht in eigene Gedanken und Assoziationen zu verlieren. Und das kann man einüben und lernen. Aber damit Gott zu uns spricht, dass wir die Bibel nicht wie jedes andere Buch lesen, sein Wort nicht miss- und umdeuten, brauchen wir den Heiligen Geist. Auch darauf weist der Apostel Petrus hin. Keine Weissagung der Schrift geschieht aus eigener Auslegung, sondern getrieben vom Heiligen Geist. Die Debatten in unserer Kirche, aber auch in unseren frommen Gemeinden über die Auslegung der Bibel zeigen vor dieser Herausforderung, da stehen auch wir immer wieder. Vor dieser Herausforderung stehen auch wir permanent. Wir müssen beim Hören auf Gottes Wort prüfen und unterscheiden, ob der Heilige Geist uns etwas zeigt oder ob wir unseren eigenen Wünschen und Zielen aufsitzen, denn wir stehen in der Gefahr, Eigenes in die Schrift hineinzulesen, eigene Vorstellungen, eigene Wünsche, eigene Interessen. Zumal dann, wenn Gottes Wort uns trifft und uns als Sünder identifiziert, dann stehen wir in der Gefahr, dem auszuweichen, indem wir Gottes Wort umdeuten oder behaupten, wir hätten etwas Neues entdeckt. Als Martin Luther vor 500 Jahren über seinem Bibelstudium entdeckte, dass seine Kirche an zentralen Glaubenslehren irrte, da machte ihn das nicht selbstbewusst, sondern selbstkritisch. Er hinterfragte sich, ob es wirklich sein könne, dass er recht habe und all die anderen schon so lange irrten. Wir brauchen, wenn wir Gottes Wort recht verstehen wollen, den Heiligen Geist. Darum beten wir, bevor wir die Bibel lesen, und bitten Gott, dass er uns sein Wort aufschließt. Darum achten wir auf den Kontext eines Textes und innerbiblische Zusammenhänge. Darum suchen wir aber auch die Gemeinschaft mit anderen Lesern und Auslegern der Bibel, hören auf die, die mit uns und schon vor uns Gottes Willen lauschen. So bauen wir der Gefahr vor, Gottes Reden mit unseren eigenen Gedanken zu verwechseln. Petrus erinnert uns, unser Glaube steht auf einem festen Grund, getragen von drei Pfeilern. Wir haben das Zeugnis des Alten und Neuen Testaments von Gott und auch von Menschen her zuverlässig und vertrauenswürdig. Die eine Bibel, die uns Jesus Christus als Herrn und Erlöser bezeugt. Und Gott gibt uns immer wieder neu seinen Heiligen Geist, der uns anleitet, sodass wir hören und verstehen, was Gott uns sagt. So steht unser Glaube und unser Leben auf einer soliden Grundlage. Wir haben Halt und Orientierung, bis der Tag anbricht und der Morgenstern Jesus Christus noch einmal ganz neu, ganz anders in unseren Herzen aufgeht, bis Jesus wiederkommt und wir ihm persönlich gegenüberstehen und dann alle Fragen geklärt sind, weil wir ihn von Angesicht zu Angesicht schauen. Bis dahin bewahre der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.